Es gibt so viele Adventsverheißungen vom Kommen Jesu bei den Propheten im Alten Testament, dass man immer wieder staunt beim Bibellesen. Ich habe heute eine gewählt aus dem Kapitel Jeremia 23. Bibellesern wird dieses Kapitel bekannt sein, weil es diese harten Worte gegen die Propheten, man könnte auch sagen, über die Pastoren der Kirche Jesu Christi spricht. Weh euch, ihr Hirten! Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Wie könnt ihr nur euer Wort daneben setzen, eure Träume predigen, wo ihr doch das Wort, die Verheißungen unseres Gottes zu predigen habt? Und mitten in diesem furchtbaren Kapitel der Enttäuschungen an denen, die über Gottes Volk eigentlich das Wort Gottes ausrichten sollen, steht unvermittelt mittendrin: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: der Herr, unsere Gerechtigkeit. Herr, lass uns nie an Menschen gebunden sein. Binde uns ganz an dich. Amen. Alle Jahre wieder sagen Leute an Weihnachten: Ach, das ist nichts für mich. Wenn das in diesen Adventstagen von euch, ihr Christen, hineingesungen wird, von dem, was wir uns hier wünschen und erhoffen dürfen von unserem Gott, dann sagen sie, das passt für mich wirklich nicht. Sie werden an Weihnachten wohl kaum eine Zeitung finden, wo das nicht irgendein intelligenter Journalist Jahr um Jahr wieder ausgräbt, dass das doch ein klaffender Widerspruch sei, dass die Engel auf dem Hirtenfeld Friede, Friede singen. Und dann finde ich Journalisten heraus, dass in der Welt kein Friede ist. Und dann sagen sie, das stimmt doch nicht mit der Botschaft. Und genauso machen es viele Leute, die verstecken sich mit ihrer Not. Da ist jemand in der Trauer und dann sagt doch: Ach, was soll das denn dieses Jahr? Ich kann die Lieder nicht mitsingen. Ein anderer lebt in schweren Depressionen, der sagt, das geht einfach nicht, ich kann mich nicht herausschwingen aus eigener Kraft. Ein anderer hat viel erlebt mit Menschen, die ihm bös zusetzen, er sagt, das ist nichts für mich mit dieser Weihnachtsbotschaft, die passt nicht. Und so trotzen Menschen der Botschaft unseres Gottes, der Weihnachtsbotschaft Jesu. Und bloß haben all die Leute eines übersehen und vergessen: dass die Weihnachtsbotschaft und die Adventsverheißungen unseres Gottes nur eine Stimme in der Bibel sind. Wenn wir in der Bibel blättern, lesen wir das andere auch. Und wir lesen es noch viel besser, als es mancher findige Journalist an Weihnachten schreiben kann. Wenn wir anfangen, die Bibel auf den ersten Seiten aufzublättern, dann steht da, dass der eine Mensch den anderen Bruder totschlägt. Und kurz darauf, da singt einer das Lied der Rache. Und die ganze Geschichte geht weiter, sogar im gläubigen Volk Gottes, wo der Jakob 12 Söhne hat und wo die ihren eigenen Bruder verkaufen können als Sklaven. Das ist Menschenleben. Das ist Welt, das ist Humanität dieser Welt. Das ist das wahre Gesicht des Menschen. So enthüllt es uns die Bibel. Und wenn man dann weiterliest, bis hinein zu den Propheten, Enttäuschung um Enttäuschung am Menschen, das braucht keiner an Weihnachten unserem Gott ins Gesicht zu schleudern und zu sagen, wir wollen dein Evangelium nicht hören, wir halten uns am Dreck dieser Welt auf. Unser Gott kennt diese Not und dieses Leiden dieser Welt besser, als wir es kennen. Und Gott seufzt nicht bloß an den Kriegen, sondern er seufzt über uns. Wir sind ihm eine Last, wir sind ihm schier dran, überdrüssig zu werden. Man kann das gar nicht ausmalen. Ich wünsche Ihnen nur, dass Sie Augen haben für Ihre eigene Schuld vor Gott, dass Ihnen das als Last auf Ihnen liegt, dass Sie nie mehr Gott das ins Gesicht schleudern können, dass Sie nur noch schreien können, Herr, erbarm dich meiner. Und jetzt müssen wir sagen, wenn das so ist, dann ist die Weihnachtsbotschaft eine unerhörte Nachricht, dass Gott dieses ganze Leiden der Welt einfach wegschiebt. Ich habe heute als Thema meiner Predigt formuliert, Gott trotzt uns. Das ist Weihnachtsbotschaft. Gott trotzt uns. Es braucht keiner an Weihnachten hinzusitzen und sagen, ich feiere nicht mit. Es wäre närrisch. Wo doch Gott anfängt, unserer Welt von Blut und Tränen gegenüberzutreten und sagt, und dennoch Frieden. Der Gott, der dem Johannes die Augen geöffnet hat, dass am Ende der Welt ein Krieg kommt, bei dem ein Drittel der Menschheit vernichtet wird. Dieser gleiche Gott trotzt diesen kriegerischen Menschen uns und sagt, dennoch wird Friede sein, weil mein Heilsprogramm nicht aufhört. Das ist Weihnachtsbotschaft. Und man kann das nur hören und sagen, ich möchte mehr wissen von deinem großen Programm. Ich möchte es an drei Stellen heute entfalten, wie Gott trotzt der Macht des Teufels in der Welt, der Macht des Menschen, des mündigen Menschen, der Macht des Gottlosen, und wie er sein Heil aufrichtet. Gott trotzt unseren trügerischen Hoffnungen. Es ist ja originell, wie wir Menschen immer wieder auf die Füße fallen und oft im Leben immer wieder von völlig trügerischen Hoffnungen leben. Wir lassen da plötzlich in unseren Köpfen Gedanken spucken, Utopien, die gar keine Realität haben. Wenn Leute plötzlich sagen, ach, es muss doch alles in meinem Leben sich lösen, wenn man an kleine Veränderungen, der eine heiratet, der nächste zieht in eine größere Wohnung um, da erwartet man ganze Veränderungen, dass es jetzt endlich anders wird bei uns. Da muss doch die Lösung aller unserer Fragen kommen. Manche sagen, wenn ich mal ein Auto habe, das ist heute so, ohne Auto kann man nicht leben, und dann muss kommen. Es gibt so fixe Ideen, an denen hängt man seine Hoffnungen auf. Das Volk Israel hatte eine fixe Idee, von dem wollte es sein Heil abhängig machen. Bei uns ist ja, dass wir immer meinen, der Wohlstand heute, wenn es einem gut geht, dann sei man glücklich, wenn man genug hat. Die fixe Idee Israels war, einen König brauchen wir. Einen König, so eine Vaterfigur, an die man sich hinhängen kann, die für einen sorgt, die einem die Lasten wegnimmt, die Gerechtigkeit schafft. So ein Prophet, so ein Scheich, ein Vater des Stammes, der alles in Ordnung bringt. Und das hatten sie natürlich damals von den umliegenden Völkern abgeguckt. Nichts weiter war das. Das hat ihnen imponiert, wie die Kananäer solche Stadtkönige hatten, die das Volk führten und sagten, sowas wollen wir haben, genau sowas. So kamen sie zu Samuel. Und der Samuel war unglücklich, weil er wusste, nur Gott kann Menschen dies bedeuten. Nur der lebendige Gott. Es gibt keinen, der letztlich für sie sorgen kann. Sie können keinen Freund letztlich in dieser Welt finden. Sie können niemanden finden, der ihre Probleme löst, der ihr Leben in eine Richtung lenkt, als den lebendigen Gott selbst. Und dann sagt Gott zu Samuel, sie haben mich verworfen. Sie haben mich verworfen. Lass sie, gib ihnen König, aber sie haben mich verworfen. Und Gott macht keine böse Miene, sondern gute Miene zum bösen Spiel und gibt ihnen einen prächtigen König, den Saul, einen Kopf größer als alles Volk. Und das Volk jauchzte, als sie ihren König haben. Und dieser König darf sie in verlorene Schlachten führen, weil Gott von ihm gewichen war, weil er selbst an Gott nicht festhalten konnte. Und weil ein König nur dann seinen Ja, überhaupt kann ein Mensch anderen Menschen nur etwas bedeuten, wenn er von Gott geführt ist. Sie können anderen nur etwas bedeuten, wenn Gott sie erfüllt. Und daran ist Saul zerbrochen und er stürzt in sein Schwert Und dann macht Gott weiter und sagt, ich will euch Heil schaffen, ihr seid mein Volk. Und dann schickt er den Samuel ins Haus Isais nach Bethlehem und dort soll er einen König salben und er kommt hinein und da kommen die Söhne, zuerst der Abinadab, dann kommt der Schamma und wie sie alle heißen. Und der Samuel dachte, das ist einer, das ist so, der hat so die richtigen Umgangsarten, das ist so ein ruhiger, kühler Diplomat und die richtige Statur dazu, das wäre ein König. Und dann sagt Gott, der nicht. Gott aber sieht das Herz an. Im strengsten Maßstab, nur dann kann er durch Menschen regieren und Menschen führen, wenn einer sich willig ihm öffnet. Und dann, Sie kennen doch das, am Ende sind das der Knaben alle und dann wird der David gerufen vom Feld, noch der Kleine ist draußen und mit dem war Gott, mit dem war Gott. Und der David hat erkannt, bei mir ist so wichtig, dass Gott bei mir ist. Ich kann das als Mensch gar nicht erfüllen. Schaffe Gott in mir ein reines Herz, gib du mir einen neuen gewissen Geist. Ich kann doch diese Erwartungen der Menschen nicht erfüllen, wenn nicht Gott bei mir ist. Und die Hoffnung mit David gegeben wurde enttäuscht. Und Salomo hat wieder das gleiche Gebet. Du wollest deinem Knecht geben ein gehorsames Herz. Das brauche ich. Und wieder wurde das Volk Israel enttäuscht. Und bei den Nachfolgern des Salomo wurde es noch viel schlimmer. Überhaupt die Geschichte der Kinder aus dem Hause David, der Kronprinzen, ist eine furchtbare Geschichte der Blutschande und des Mordens. Das heißt, nicht nur Pfarrerskinder Müllers Vieh, sondern auch schon bei den Verheißenen aus dem Davidshaus. Die Not, ich habe so, möchte ich es nennen, mit den Sprösslingen. Die Not mit den Sprösslingen. Und deshalb sagt Gott, mache ich einen Spross, nicht einen Sprössling. Jetzt kommt der Spross aus dem Hause David. Am Ende wird aus dieser Unheilsgeschichte meine Lösung kommen. In diesen Versen im Kapitel 23 Jeremia sagt er vorher, weh euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umkommen lassen, zerstreut, spricht der Herr. Das sind die Könige Israels gewesen, das sind die Volksführer. Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr gesehen. Siehe, ich will euch heimsuchen um eures bösen Tuns willen. Gott wird Sünden ins Licht rücken. Das ist auch durch Jesus bekräftigt, denn seine Predigt hat immer mit der Buße begonnen. Aber was uns an Advent freut, ist, dass Gott an unsere menschlichen, irrigen Utopien sein großes Heil doch noch bringt. Nicht da, wo wir hoffen, sondern ganz anders bringt das. Und man kann das gar nicht glauben und gar nicht denken. Und ich stehe in dieser Predigt immer an dieser Not, dass ich weiß, dass einer bis jetzt mitgegangen ist und den entscheidenden Sprung jetzt nicht mitkriegt, die entscheidende Schwelle jetzt nicht kapiert, dass es jetzt darum geht, dass er diesem König Jesus begegnen muss. Dass es um nichts anderes in diesen Adventstagen geht, als dass Gott uns diesen einen schicken will, dass er uns alle anderen Wünsche eben nicht erfüllt und oft genug sie uns nicht gibt. Weil er sagt, ich habe mein Heil gesetzt und das gilt dir für die Lösung deiner ganz bedrückenden Fragen. Ich habe mein Heil gesetzt. Siehe, es kommt die Zeit, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Ihr habt gehofft, dort kommt das Heil nicht und ihr könnt eine Enttäuschung um die andere erleben, aber mein Heil kommt. Mitten in dieser Welt der Tränen und des Leidens, mein Heil kommt. Im Weihnachtsoratorium singt der Chor, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein. Dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen, ist das möglich? Dass der das löst, ja, darum geht es. Gott trotzt unseren menschlichen und enttäuschenden Hoffnungen. Und das zweite, Gott trotzt unserem Eigensinn. Die schlimmste Not ist doch, dass wir einen Dickkopf haben vor Gott und dass wir uns von Gott losreißen. Und die ganze Not in der Welt liegt darin, so sagt es die Bibel, dass wir ohne Gott leben wollen. Man will ja heute so viel reformieren und neu machen. Es ist ja manchmal mehr ein Spaß als ernst zu nehmen, was alles reformiert werden muss. Und wenn man vor 3 Jahren Ihnen gesagt hätte, was alles in unserer Kirche noch möglich sein muss, dann hätten Sie einen für verrückt gescholten, was man alles noch machen kann und auf die Köpfe stellen kann. Und gar nichts geschieht, gar nichts ändert sich. Und das geht hinein in all diese Welterneuerungsprogramme. Man kann alles mal von vornherein und mal von hinten herum machen. Es ändert sich so wenig. Wir Menschen sehen immer als Drängendstes die äußeren Ordnungen, die man reformieren muss. Wenn einer anfängt und sagt, ich mache eine neue Jugendarbeit, dann fängt er mit Satzungen an, sodass er anfängt zu arbeiten. Mit den Reformen, da kommt gar nichts dabei raus, denn die Welt leidet doch viel tiefer. Sie leidet an ihrem Chaos. Und aus der Bibel wissen wir, dass Tohu wa Bohu ist dort, wo das Schöpfungswort unseres Gottes nicht hinreicht. Am Anfang war die Erde Tohu wa Bohu, wüst und leer. Und dann redet Gott und dann entsteht aus diesem wirren Chaos eine Gottesordnung. Und diese Gottesordnung der Schöpfung ist zerstört dadurch, dass der Mensch eigenmächtig diese Schöpfung gebraucht. Und wir Menschen müssen deshalb immer an die Grenze hinstoßen. Im Sterben, in den Schmerzen des Gebärens, im Schmerzen in der Krankheit, im Schweiß unserer Arbeit. Das ist doch der Fluch, der über der Schöpfung liegt. Und trotzdem ist diese Welt noch erhalten unter der Notordnung. Es ist eine komische Notordnung, die Gott noch gelten lässt. Die Notordnung der Gewalt, das Schwert, hält die Welt noch zusammen, dass es nicht zum ganzen Chaos kommt. So hat es doch Gott dem Noah enthüllt. Und in dieser Chaoswelt, die einfach noch gerade zusammengehalten wird von Diktaturen in der Welt, also warum bist du nicht dagegen, sage ich, weil die ganze Welt, wenn es nicht noch ein paar Diktaturen gäbe und ein paar kümmerliche Demokratien mit all ihren Schwächen, würde die Welt völlig ins Chaos zurücksinken. Dann würde ein Mensch sich gegen den anderen auflehnen und das totale Zerstören der Welt wäre noch da. Aber neu wird es in der Welt erst, wenn ein Mensch von seinem Eigensinn, von seiner Gottlosigkeit loskommt. Und wenn ein Mensch sich von Gott beherrschen und führen lässt. Wenn diese Adventsverheißungen vom neuen Reich reden, dann ist da nicht gemeint, dass der Präsident Nixon in Amerika anders werden wird, sondern wird davon gesprochen, dass ich verwandelt werde und dass Gott über mich herrschen wird und dass er mich verwandelt. Er wird herrschen, er wird wohl regieren, er wird Recht und Gerechtigkeit im Lande üben. Und wo das anfängt, wie viele Freunde hat eigentlich der Herr Jesus gehabt? Den Lazarus, die Maria und die Martha und ein paar Jünger. Mehr hat der Herr Jesus nicht gehabt. So ein paar. Aber die sich regieren ließen von ihm, die sein Recht und seine Gerechtigkeit weitertrugen. Und das war die Avantgarde einer neuen Welt. Und deshalb ist das der wichtige Punkt in der Weihnachtsbotschaft. Sehen Sie dieses Neuheitentum, dieses christliche Neuheitentum, wo man christlich singt und sagt, ich will von Jesus viel haben und ich brauche Gott, ich brauche sogar Kraft von ihm. Er will ihnen keine Kraft geben, er will sie beherrschen, er will ihre Autorität sein, ihre gültige und bindende Autorität. Und das kann man nur mit unangenehmen Worten sagen. Und wo das nicht unser Christusbekenntnis wird, ist ein Heidentum. Wir wollen von Jesus nichts anderes haben als seine Herrschaft, als sein Regieren, als sein Bestimmen über uns, dass nicht mehr mein Kopf und meine Gedanken mein Leben bestimmen, sondern er und sein Wort. Und dann wird es friedensreich werden. Dann wird dieses Heil um uns her anbrechen. Das ist die Bekehrung, die geschehen muss. Es gibt so einen schönen Adventsvers von der Großmutter von Nikolaus Ludwig Reichsgraf zu Zinzendorf, von Zinzendorf, die Henriette Freifrau von Gersdorf war ja eine hochintelligente Frau. Ihr Vater war Minister und als sie mit 17 Jahren mit ihrem Vater im Elternhaus umgezogen ist, da sind in Leipzig die Professoren entgegengegangen, als die Möbelwagen ankamen und haben der Tochter des Ministers ihre Huldigungsgedichte gesagt. Und Leibniz hat sich gerühmt, mit Henriette Freifrau von Gersdorf Briefwechsel gehabt zu haben. Sie hat die Bibel in den Ursprachen gelesen, in Hebräisch, und sie hat ein großes chemisches Labor in ihrem Schloss gehabt. Sie war naturwissenschaftlich aufs Höchste gebildet und war auf dem höchsten Niveau der zeitgemäßen Wissenschaften. Und diese Frau hat den Adventsvers gebetet: Ich will nicht kleine Gaben, o Gotteskind, von dir. Dich selber will ich haben und bitten, dass auch mir, du magst geboren heißen, der Welt und Sünde mich auf ewiglich entreißen und leben nur für dich. Ich will dich haben, dass du mich rausreißt aus einem kümmerlichen Leben. Ich will deine Herrschaft haben. Ich will nichts Kleines von dir. Ich will nicht bloß ein paar kleine Gebetserhörungen. Ich will deine Bekehrung haben und deine Führung in meinem Leben. Oder wir haben in der Jugendarbeit früher gern das Lied gesungen: Auch mein Herz für Jesus, König, ziehe ein, meinen Willen beuge, herrsche du allein. Es geht nicht darum, ob wir an Gott glauben, das glaubt der Teufel auch, sondern ob unser Willen gebeugt und gebrochen ist, dass er über uns herrschen kann. Das ist diese große Adventsverheißung des Jeremia. Wenn der Spross kommt, der wird Recht regieren, er wird ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Da haben die meisten Leute gewartet, das kommt ganz groß durch Regierungsproklamation. Es geschieht dadurch, dass hin und her über die Welt hin ein paar Jesus-Jünger Jesus in ihrem Leben als bindende Autorität anerkennen und ihm zur Verfügung stehen. Und noch ein letztes: Gott trotzt unserer Einsamkeit. Wir haben gesagt, das gilt nicht, wenn einer da so billig seine Wehwehchen Gott vorhält und sagt, ich möchte nicht Weihnachten feiern. Doch, wir sollen uns freuen. Wir freuen uns, wie jetzt die ganze Welt sich verwandelt, wie die Adventsdekorationen wieder ankommen. Das lohnt sich, wir wissen warum. Weil was drinsteckt an Weihnachten. Gott trotzt unseren trügerischen Hoffnungen war das Erste, und Gott trotzt unserem Eigensinn, und Gott trotzt unserer Einsamkeit. Gerade in diesen Weihnachtstagen gibt es so viel einsame Menschen. Man weiß gar nicht, wie viel das überhaupt in unserer Gemeinde sind, die an diesem Abend und in diesen Adventstagen bedrückt und traurig sind und sagen, ich bin so allein, ich habe niemand, der sich um mich kümmert. Und wenn man an Israel denkt, dass gerade gestern dieses Wort in der Zeitung stand, dass das wieder abgedruckt wird von der Liquidation Israels, dass das Elfatach-Führer wieder aussprechen dürfen. Sie fordern das und keiner tritt für sie ein. Die Welt schweigt. Die Welt schweigt. Und deshalb klagt der Jeremia über die Hirten: Ihr lasst die Herde meiner Weide umkommen. So ist das. Ihr kümmert euch nicht darum. Das geht hinein bis ins Volk Gottes, dass Menschen umkommen in der Welt, weil sie das Evangelium nicht mehr hören können und weil Christen bis hinein zu den Hauptamtlichen darüber diskutieren, ob man überhaupt noch missionieren soll. Und dass man große Informationsaktionen startet, wo man sagt, weise Missionare raus. Das sei eine erfreuliche Sache. Das ist eine Schuld, die gen Himmel schreit, wenn man das heute sagt. Wenn die Hirten der Weide der Welt das Evangelium vorenthalten. Das ist unentschuldbar. Und da gilt nur noch diese Verheißung, dass Gott sich seiner Herde selber annimmt. Zu der Zeit, es kommt die Zeit, dass der Spross erweckt wird, der wird Juda helfen. Und zu der Zeit wird Israel sicher wohnen. Und es wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Wenn Sie das wissen, es gibt für Israel, nehmen wir einfach dieses Volk, nie in dieser Welt eine Heimat als beim Messias Jesus. Wir wollen in diesen Tagen beten, in dieser erschütternden Zeit, dass Sie diese Augen geöffnet bekommen für ihn. Und es gibt für Menschen keinen Freund und keine Geborgenheit. Selbst unsere kirchlichen Gruppen und Gemeinschaften sind so vorläufig und so bruchstückhaft und so falsch oft. Und so wenig Behütung, dass man nur sagen kann, das Einzige ist er, der Herr Jesus. Und deshalb wollen wir in diesen Adventstagen von ihm reden. Man wird sie nennen, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Mit dieser Gerechtigkeit ist ja das auch gemeint, dass Gott so gerecht ist und seine Verheißungen buchstäblich erfüllt. Wir haben ja wegen dieser blöden Leserzuschrift des Theologen in der Stuttgarter Zeitung diese Adventsverheißungen genommen, um darüber zu reden, weil wir nicht von den jüdischen Propheten reden können, sondern von den Propheten des Alten Bundes. Weil wir wissen, dass Gott gerecht ist und seine Verheißungen erfüllt, buchstäblich und voll, und sie wahr werden bis zum Letzten. Und deshalb, weil er seinen Bund mit uns hält, gerade in diesen Adventstagen, geschieht es, dass Menschen nimmer einsam sind. Habe ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Gott? Dieses jubelnde Singen, und wenn ich allein bin, so wie ein Apostel im Gefängnis eingekerkert war, so wie heute Christen irgendwo in Nepal, sind ja Christen um ihres Glaubens willen auch eingesperrt. Und wenn dir irgend so ein Nepalese da in seinem Kittchen sitzt und weiß, der Herr ist bei mir. Mehr als menschliche Gemeinschaft. Verlust der Einsamkeit, ich bin geborgen. Ich habe den Herrn gefunden, der meine Sünden wegnimmt und der sich zu mir gesellt und bei mir ist. Amen.